Starke Worte haben wir heute Morgen schon gehört und auch selber ausgesprochen. Ich hoffe, dass wir mit ganzem Herzen dahinter standen. Angenehmes oder Unangenehmes, auf deine Stimme, Herr, wollen wir hören. Und dann haben wir gesungen, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, dir gehört mein Lob. Das singt sich so leicht heute Morgen. Aber ich denke, wir haben auch etwas gespürt von dieser Ruhe, die in unserem Herzen, in unserer Seele, in unseren Gedanken einkehrt, wenn wir uns bewusst machen, welch einen Gott wir an unserer Seite haben. Das ist gar nicht mit wenigen Worten zu beschreiben. Ich nehme an, ihr lest auch alle Zeitungen oder hört Nachrichten, guckt die Tagesschau, informiert euch, was in der Welt so passiert. Und das sind ja ganz viele Sachen, mit denen wir als Christen so nicht ganz einverstanden sein können. Und dann ist die Frage, was machen wir damit? Rebellieren wir? Erheben wir unsere Stimme? Gehen wir auf die Straße? Demonstrieren wir? Oder machen wir das, wozu wir eigentlich berufen sind? Licht und Salz sein in dieser Erde. Salz und Licht ist ja nicht aggressiv. Die sind einfach nur da und haben ihre Wirkung. Was glaubt ihr, welcher Ort auf der Welt in der nächsten Zeit der wichtigste sein wird? Wenn wir jetzt so politisch angefangen haben, glaubt ihr Washington, Moskau, Paris? Ich mache nur in Stichworten, weil ich möchte in meinem Zeitrahmen bleiben, aber ich denke in Gedanken, läuft's bei euch? Ihr habt Personen vor euch, Regierungschefs mit ihrer Besonderheit und alles, was sich so entwickeln könnte. Wird es Brüssel sein, Berlin, Peking, Nordkorea? Oder wird es ein ganz anderes Thema sein, die Finanzwelt, die Wall Street in New York, London, Frankfurt? Die ganzen Turbulenzen, die damit immer zusammenhängen? Oder werden es so Themen sein wie der Atomausstieg, Energiewende? Mit was für einem Auto werden wir in der Zukunft fahren? Die ganze Umweltproblematik, Klimawandel, der Islam oder die Völkerwanderung, die wir so erleben. Ich glaube, 6 Millionen Menschen sind auf der Flucht unterwegs. Aber ich habe nicht vor, euch heute Morgen hier politisch zu informieren oder Themen aufzureißen. Ich möchte gerne das Wort Gottes mit euch betrachten und, wenn es geht, die Stimme Gottes hören. Der für den heutigen Sonntag empfohlene Predigttext steht in Jesaja Kapitel 2. Und er kann uns vielleicht in diesen Fragen, die ich jetzt so angestoßen habe, eine gewisse Gewichtung geben. Wie wichtig sind uns diese Ereignisse, in denen wir jetzt leben oder auf die wir zuleben? Das Wort, das Jesaja, der Sohn Amots, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Und es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel, und alle Nationen werden zu ihm strömen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Haus Jakob, kommt, lasst uns im Licht des Herrn leben. Das sind doch starke Worte. Aber zugegeben, der Prophet Jesaja hat etwa 750 Jahre vor Christi Geburt gelebt und auch diese Worte gesprochen. Das sind jetzt so knapp 3000 Jahre her, hat er diese prophetische Schau bekommen. Und natürlich, in erster Linie ist das für Israel gedacht. Aber das ist wahrscheinlich auch schon in Teilen vollzogen. Aber ich denke, auch wir als die Nationen, als die Übrigen, als die als Völker benannt sind, haben mit dieser Prophezeiung etwas zu tun. Und wir dürfen ruhig darüber nachdenken, an welcher Stelle es für uns relevant sein kann. Die erste Feststellung, die mir aufgefallen ist, am Ende der Tage, ist hier die Rede, am Ende der Tage. Es gibt also ein Ende, also gibt es auch einen Anfang. Oder gab es einen Anfang? Und wir leben heute in der Zwischenzeit. Alles hat einen Anfang und hat ein Ende. Der Tag hat einen Anfang und hat ein Ende. Die Woche, das Jahr, unser Leben und viele Ereignisse. Auch dem Robert seine Dienstzeit hat ein Ende. Vieles hat einen Anfang und hat ein Ende. Und wir leben in dieser Zwischenzeit, und wie leben wir damit? Der Begriff vom Ende der Tage oder am Ende der Zeiten kommt in der Bibel ja sehr häufig vor. Auch der Herr Jesus sprach mehrmals davon. Ja, was meint der Prophet Jesaja hier mit dem Ende der Tage? Auch diese Erde, auf der wir leben, mit allem drin, dran und drum herum, hatte einen Anfang und sie wird ein Ende haben. Und das sagt der, der diese Welt geschaffen hat, der außerhalb unserer Zeit lebt, der Gott, der in Ewigkeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der unabhängig ist von dieser Zeit. Er hat keinen Anfang und hat kein Ende. Wir kennen nur diese Begrenzung, weil wir in dieser Zeit leben, die Gott geschaffen hat für uns. Schon mehrmals in der Geschichte hat Gott ein Ende der Tage gemacht. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, es fing im Paradies an. Als Adam und Eva das erste Mal nicht so wollten, wie Gott wollte. Und da hat sich etwas entwickelt. Sie wollten, ja, was wollten sie? Eigentlich wollten sie nicht den Ungehorsam, nein. Sie wollten schon die Beziehung mit Gott, aber sie haben sein Wort nicht mehr so ernst genommen. Sollte Gott gesagt haben, hat der Versucher oder die Schlange ihnen eingeflüstert, und sie haben das aufgenommen, dieses, sollte das wirklich alles so eng zu sehen sein? Ist das wirklich so wahr? Und dann hat sich's entwickelt und Gott hat gesagt, Ende mit Paradies. Das kann so nicht weitergehen. Diese Gemeinschaft kann so nicht bestehen. Da gab's ein Ende. Außerhalb des Paradieses, Menschen haben sich vermehrt. Und sie wurden größenwahnsinnig. Sie dachten, sie könnten sein wie Gott. Lasst uns einen Turm bauen, der bis an den Himmel reicht. Wir sind die Größten. Gott hat sich das angeguckt, hat gesagt, so geht's nicht. ein Ende der Tage. Sprachverwirrung. Und damit gab es ein großes Handicap für die Menschheit. Ich weiß nicht, ob euch das auch immer so bitter aufstößt, wenn man Menschen mit einer anderen Sprache nicht versteht. Ich leide da immer sehr drunter. Das sind so liebe Menschen und dann möchte ich mit denen reden und ich kann ihre Sprache nicht. Wie schön wäre doch, wenn wir alle dieselbe Sprache sprechen könnten. Die jungen Leute haben es noch ein bisschen leichter. Englisch setzt sich durch und damit kommt man schon weiter. Aber wenn man nur Deutsch kann. Ende der Tage, Sprachverwirrung. Und dann haben sie es noch nicht begriffen, die Menschen. Es ging immer wieder weiter. Die Sintflut. Gott hat sich das angeguckt und gesagt, so kann es nicht weitergehen. Er setzt ein Ende. Und er gibt der Menschheit, genau genommen diesen wenigen Personen um Noah, eine neue Chance. Haben die wirklich daraus gelernt? Haben die Lektion verstanden? Auch nicht. Es hat nicht allzu lange gedauert. Und jetzt könnte man noch so weiterfahren. Ich mache es kürzer. Das heißt dann im Hebräerbrief, Gott hat auf vielfältige Weise und auf mancherlei Weise zu den Menschen geredet und am Ende hat er durch seinen Sohn, Jesus Christus, geredet. Als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn, Galater 4,4. Gott setzt ein Ende der Tage. Auch der Herr Jesus redet in Matthäus Kapitel 24, 25 viel vom Ende der Zeiten. Das ist die Zeitspanne, die uns Menschen gegeben ist. Und da wird ganz vieles beschrieben, was am Ende der Tage sein wird. Auch hier nur so ein paar Stichworte. Die Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen. Die Ratlosigkeit. Man wird viel von Frieden reden, aber es wird keiner da sein, keine Ruhe. Und dann ist davon die Rede, dass der Sohn des Menschen wiederkommen wird, die Entrückung. Das Ende der Zeitalter der Gemeinde, auch wieder so ein Schnitt, der sein wird. Und damit auch das Ende, das Zeitalter der Gnade. Keiner weiß genau, ob Menschen dann noch sich bekehren können, wenn die Gemeinde entrückt ist. Aber nach allem, wie ich die Bibel verstehe, wird es da einen herben Einschnitt geben. Das, was Jesaja hier gesehen hat, das könnte nach meiner Sicht auch noch danach einzuordnen sein. Aber was mir wichtig war, es steht da, es wird geschehen. Es wird geschehen. Wie sollen wir das jetzt verstehen, dieses es wird geschehen? Ist das ein Produkt menschlicher Bemühungen, dass die Menschen, und man kann es ihnen ja nicht abstreiten, sie bemühen sich ja um Frieden. Sie bemühen sich um Ordnung in dieser Welt. Sie bemühen sich, den Laden irgendwie zusammenzuhalten. Egal, ob wir nach Berlin schauen oder nach Washington gucken oder nach Moskau. Böses wollen die alle nicht. Aber wird es ihnen gelingen, den Frieden auf der Welt unter den Menschen wirklich herzustellen? Ich bin fest davon überzeugt, dass ihnen das nicht gelingen wird, sondern dieses Es wird geschehen ist ein eindeutiges Eingreifen Gottes. Davon bin ich überzeugt. Es heißt ja dann in unserem Text, am Ende der von Gott bestimmten Zeit wird Folgendes geschehen. Fest gegründet an der Spitze der Berge steht der Berg mit dem Haus Jahwes, erhaben über alle Hügel, und alle Völker strömen ihm zu. Die Menschen sagen überall, kommt, wir ziehen zum Berg Jahwes, zum Haus, das dem Gott Jakobs gehört. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Denn von Zion geht die Weisung aus, von Jerusalem das Wort Jahwes. Haben wir diesen Zustand auch nur annähernd? Können Menschen den herbeireden, herbeiarbeiten? Oder vielleicht sogar wie einige mit Gewalt diesen Zustand herstellen? Was wir im Augenblick in Jerusalem und auf dem Berg des Herrn sehen, sieht doch so ganz anders aus. Aber Gott lässt uns wissen, es wird geschehen. Das halten wir mal fest. Noch steht da ein anderes Haus. Da strömen zwar Menschen hin, ja, aber die haben andere Absichten. Die haben auch andere Ansichten. Was in Vers 3 und 4 beschrieben wird, das kann man mit menschlichen Möglichkeiten einfach nicht herbeiführen und schon gar nicht mit Gewalt. Ja, da werden noch viele Zeichen und Wunder geschehen, um und in Jerusalem. Aber es wird auch noch viel Schmerzvolles geschehen. Viel Not wird dort sein. Das wissen wir auch aus anderen Stellen der Bibel. Und man fragt sich, warum? Ist Gott so scharf auf Strafe, auf Recht, beweisend seiner Macht? Ich glaube, das ist nicht seine Motivation. Er möchte, dass die Menschen überzeugt werden, das, was wir bis jetzt verfolgt haben, das funktioniert nicht. Wir brauchen andere Lösungsansätze, um Frieden zu haben, um wirklich tiefgehende Freude erleben zu können, um Geborgenheit zu haben, um Frieden im Herzen zu haben. Da brauchen wir andere Mechanismen. Und es wird ja so gesagt, es wird geschehen, dass die Menschen nach Jerusalem strömen werden und sagen, von da kommt Hilfe, von da kommt das richtige Konzept. Es ist schade, dass das zu unserem Menschsein gehört, dass wir auf gute Ratschläge nicht immer hören. Da haben Eltern schon immer drunter gelitten, wenn sie ihren Kindern doch nur Gutes mit auf den Weg geben wollen. Und was haben wir uns als Kinder gewehrt? Und was haben wir das manchmal so schlimm gefunden? Und das geht so weiter. Das ist auch in der Gemeinde so, das ist in der Politik so. Die guten Ratschläge, die wirklich gut sind, die will man nicht hören. Warum ist das so? Muss man erst ganz unten durch, bis man begreift, Herr, du hast recht. Wollen wir als Menschen, die wir das jetzt heute Morgen hören, es besser machen? Oder wollen wir sagen, nee, ich lasse es mal drauf ankommen, ich warte mal ab. Gott möchte uns davor bewahren. Und deswegen spricht er an so vielen Stellen Warnung aus, Ermahnung, Einladung. Hört auf meine Stimme. Wir hörten es heute Morgen. Und ich weiß nicht, wie viel laut Ja gesagt haben. Ja, Herr, wir wollen, egal ob angenehm oder unangenehm, wir wollen auf deine Stimme hören. Wir schränken das doch sehr ein. Was uns passt, sortieren wir, das ist gut. Und das andere, naja, da reden wir andermal drüber. Nun lass uns mal für eine kurze Zeit die Zuschauertribüne verlassen und runterkommen. Wenn wir so auf Israel schauen, was die alles falsch gemacht haben, das ist irgendwie, ja, das verkauft sich gut. Aber ist das in Ordnung? Reicht das? Oder vielleicht müssen wir von dieser Zuschauertribüne tatsächlich mal runter und fragen, ist es bei mir, bin ich so viel anders? Lasst uns mal unsere Situation einen Augenblick betrachten. Die Bibel nennt ja das Haus Gottes, vergleicht das ja auch oft mit der Gemeinde. Da schreibt Paulus im 1. Timotheus 3, So ich aber verzöge, dass du weißt, wie du wandeln sollst in dem Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Das Haus Gottes, das der Jesaja beschrieben hat auf dem Berg Zion, kann man auch vergleichen mit der Gemeinde, die das Haus Gottes ist. Und wie sieht es da mit dem Pfeiler, mit der Grundfeste der Wahrheit aus? Vertreten wir, spiegeln wir das wieder, diese Grundfeste der Wahrheit, sein Wort? Oder wackelt der Pfeiler und das Fundament bei uns auch? Wissen wir, wie wir wandeln sollen, also wie unser Lebensalltag zu leben hat? Und ich meine nicht, wie der Nachbar zu leben hat, wie der Bruder zu leben hat, wie die Schwester zu leben hat. Das wissen wir ganz genau. Und da regen wir uns auch ganz schnell drüber auf, was der alles falsch macht, wie die sich das leisten können. Und wenn ich dann im Licht stehe, ja, bei mir ist das ganz was anderes. Meine Situation, da kannst du ja gar nicht mitreden. Das ist ja so und so und wir haben so viele Erklärungen, warum das bei mir anders sein darf als bei dem anderen. Und da müssen wir uns die Frage stellen, stimmt das noch mit den Grundfesten der Wahrheit überein? Oder habe ich zweierlei Maß, mit dem ich messe? Solche Hinweise und solche Ermahnungen, die hören wir überhaupt nicht gern. Und das ging auch dem Jesaja so. Der bekam dafür auch mächtig Prügel. Das ging dem Paulus so. Das ging eigentlich allen, die die Wahrheit verkündigt haben, so. Wollen wir auf die Ermahnung Gottes hören oder warten, bis Gott mit der Gemeinde eine andere Gangart einlegt? Er hat noch viele Möglichkeiten, Menschen zur Umkehr zu bewegen, einsichtig zu machen. Er hat noch Mittel und Wege. Aber das ist nicht eigentlich seine Konzeption. Er möchte, dass wir freiwillig, freudig, aus Überzeugung, aus freien Stücken Ja sagen zu seinen Wegen. Ja, er ist immer noch gnädig und barmherzig zu denen, die mit ihrem Scheitern zu ihm kommen, die ihr Versagen bekennen und die nach seinen Wegen fragen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass wir vor 14 Tagen hier eine Predigt gehört haben. Sehr gute Predigt. Gib deinem Leben eine großartige Bedeutung und göttliche Ausstrahlung. Am Alltagsleben Jesu wurde uns deutlich gemacht, wie diese Ausstrahlung von der Herrlichkeit Gottes aussehen kann. Jesus lebte die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und er ist der Maßstab. Und wir können auch das erreichen. Aber nur, wenn Christus in uns ist und lebt. Wenn er das Sagen in meinem Leben hat. So wurde uns das nahegelegt. Und ohne Christus und ohne diesen Maßstab werden wir uns nicht unterscheiden von den Menschen, unter denen wir leben. So wie Israel immer wieder abgeglitten ist und all das mitgemacht hat, was der Trend war. Letzten Sonntag hat Nico uns in seiner Predigt ermutigt, mehr von Gott zu erwarten, konkret zu bitten und zu beten, was wir in unserem Leben brauchen, was wir vermissen. Claudia hat uns in der Begrüßung daran erinnert, an die besonderen Stunden, die besonderen Momente in der Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, wie lange hält sowas an? Oder haben wir wieder eine andere Tagesordnung? Ganz andere Dinge, die uns beschäftigen. Ja, die großartige Bedeutung und göttliche Ausstrahlung in unserem Leben bekommen wir nur da, wo die Quelle des Lebens ist. Aus der Gemeinschaft mit ihm. Tiefe Gemeinschaft mit ihm verändert unser Wesen. Denkt an Mose, der 40 Tage in der Gegenwart Gottes intensiv gelebt hat. Als der zurückkam, hatte er diese göttliche Ausstrahlung. Er musste sein Gesicht verhängen, weil die Menschen das nicht ertragen konnten. Aber das war nicht irgendetwas, was er aus sich heraus gemacht hat. Das war auch keine Schminke aufgetragen, sondern das war eine innere Bereicherung von der Herrlichkeit Gottes. Er war einfach vollgepumpt, hätte ich beinahe gesagt. Und der Herr Jesus, der hat auch ganz viel Zeit in der Gemeinschaft mit dem Vater verbracht. Das gab ihm die Vollmacht, Kranke zu heilen. Das gab ihm die Vollmacht, Predigten zu halten, von denen die Leute sagten, boah, so hat noch keiner geredet. Sie waren überzeugt, sie waren hin und weg. Ja, gehen wir nochmal zurück zu unserem Text. Da wird eine Zeit angesagt, da werden ganze Nationen aus Überzeugung sich nach Jerusalem orientieren, um Wegweisung für ihr Leben zu bekommen. Man fragt sich, warum erst in irgendeiner Zeit? Warum nicht heute und jetzt in dieser Zeit? Warum so spät? Aus anderen Stellen der Schrift wissen wir, dass da noch ganz viel Schreckliches passieren wird. Und das wird die Menschen zur Umkehr bringen. Und die Nationen werden zur Besinnung kommen. Als der Herr Jesus kurz vor seinem Ende seiner Lehrtätigkeit auf Jerusalem blickt, und da hat ihn das Erbarmen gepackt, hat er ausgesagt in Matthäus 23, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir geschickt werden. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie die Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt. Doch ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verwüstet und verlassen sein. Ich glaube, wenn Israel diese Worte beherzigt hätte, wenn sie richtig hingehört hätten, was der Jesus da gesagt hat, und an dieser Stelle als Nation umgekehrt wären, sich an Gott gewandt hätten, Gott hätte bestimmt eine andere Geschichte mit seinem Volk gemacht. Aber sie haben nicht gewollt. Sie mussten viel Strafe, ja wirklich Strafe, aber Leid erfahren. Gottes Ziel ist nicht in erster Linie Strafe, sondern er möchte helfen. Er möchte sie zur Einkehr, zur Einsicht und zur Umkehr leiten, aus Überzeugung. Noch kämpft Israel aus eigener Kraft um seine Anerkennung in der Welt. Und sie werden diesen Kampf verlieren. Das ist eine traurige Nachricht. Aber sie werden ihn verlieren. Und Gott wird eingreifen, kurz bevor es ganz zu Ende ist. Und dann werden sie erkennen, was Gott kann und wer Gott wirklich ist. Am Ende der von Gott bestimmten Zeit wird Folgendes geschehen. Fest gegründet an der Spitze der Berge steht der Berg mit dem Haus Jahwes. Erhaben über alle Hügel und alle Völker strömen ihm zu. Die Menschen sagen überall, kommt, wir ziehen zum Berg Jahwes, zum Haus, das dem Gott Jakobs gehört. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Denn von Zion geht die Weisung aus, von Jerusalem das Wort Jahwes. Und meine Eingangsfrage, wo wird der wichtigste Platz auf dieser Erde sein, zu beantworten, ich würde sagen, Jerusalem wird der Brennpunkt auf der Welt sein. Und wenn das jetzt noch nicht sichtbar ist, es wird geschehen, sagt der Herr. Ob man jetzt auch eine Parallele denken kann zum Haus Gottes, das die Gemeinde ist? wird die Gemeinde Jesu wegen ihrer angepassten Lebensweise an diese Welt auch noch viel Trübsal durchmachen müssen, bis sie zur Einsicht kommt, wo sie überall Kompromisse gemacht hat, wo die Wahrheit nicht mehr die Grundfeste ist, sondern aufgeweicht. Ich habe auch noch eine gute Nachricht. Er hat für seine erwählten Kinder, die nach seinem Willen leben, nicht fehlerfrei. Das werden wir als Menschen nicht hinbekommen. Aber mit ehrlichem, aufrichtigem Herzen, für die hat er immer wieder Nischen gehabt, sie zu bewahren, sie erleben zu lassen, dass sie nicht verlassen sind, dass er auf ihrer Seite ist. Wenn er regiert, so heißt es in unserem Text, Recht sprechen, das ist Regieren, Recht sprechen. Und wenn das Volk sich regieren lässt, das ist nämlich die zweite Seite der Medaille. Wir leben in einer Demokratie und ich weiß nicht, ob euch das auch so bewusst ist. Unsere Bundeskanzlerin, die eigentlich eine gute Demokratin ist, sie versucht, die Strömung der verschiedenen Menschen zu koordinieren. Aber das ist nicht immer das Beste, das ist nicht die Wahrheit. Hochhalten, das sind Kompromisse. Das ist der Nachteil bei so einer Demokratie. Manchmal wäre es doch besser, wir hätten jemanden, der wirklich weiß, wo es lang geht. Und das ist nur unser Gott. Wenn er Recht spricht und die Menschen sich danach richten, freiwillig, dann kann der Friede einkehren. So wird es hier gesagt. Dann wird eine ganz andere Zeit aufbrechen. Dann wird man das Kriegshandwerk nicht mehr lernen. Dann wird man die Werkzeuge, die Kriegswerkzeuge umschmieden zu guten Zwecken. Zu Flugscharen, zu Winzermessern. Da ist Anspielung auf den Weinberg. Die Arbeit im Weinberg und Weinbau. Wein ist in der Bibel, in der Bildsprache immer ein Ausdruck für Wohlstand, für Freude, für Wohlergehen. Das könnte man alles dann erleben. Noch gibt es ganz viel Hungersnot auf dieser Welt. 8,4 Millionen Menschen sind von der Welthungerhilfe versorgt worden im Jahr 2016. 8,4 Millionen mit 240 Millionen US-Dollar. Das hört sich nach einer großen Zahl an, aber wenn man das mal runterrechnet pro Kopf, das sind das so um die 28 Euro. Eine lächerliche Summe. Habt ihr eine Ahnung, was in der Weltbevölkerung für Militär ausgegeben wird? Die USA ist absoluter Spitzenreiter mit 611 Milliarden US-Dollar. Das ist fast zweimal der Bundeshaushalt von unserer Regierung. 611 Milliarden. Eine unvorstellbar große Zahl. Und sie sind dabei, es fürs nächste Jahr noch zu erhöhen. Gefolgt von China mit 215 Milliarden US-Dollar. Dann kommt Russland mit 69,2 Milliarden. Zwar deutlich weniger als USA, aber immer noch unheimlich viel. Indien, das arme Land, denken wir. Ich war entsetzt, als ich das gelesen habe. 55,9 Milliarden geben die Inder für Militärzwecke aus. Dann in dieser Skala kommt an der 10. oder 11. Stelle irgendwo Deutschland mit auch noch immerhin 41 Milliarden. Insgesamt 1,69 Billionen US-Dollar. Können wir nichts mit anfangen mit der Zahl. Die ist so gewaltig groß. Aber wie lächerlich sind da die 240 Millionen, die man für die Welthungerhilfe bereitgestellt hat? Was könnte man mit dem Geld alles Gutes tun? Zum Wohl der Menschen. Sollen wir dafür kämpfen? Sollen wir dafür Propaganda machen? Auf die Straße gehen? Der Prophet hat eine Einladung an sein Volk ausgesprochen und ich möchte die so weitergeben. Der letzte Vers. Kommt, lasst uns im Licht des Herrn leben. Lasst uns im Licht des Herrn leben. Und wir haben gesungen, Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Sind wir so bereit, immer wieder gern ins Licht zu gehen? Im Licht wird natürlich jeder schmutzige Fleck an uns offenbar, klar. Aber wir wissen ja auch, wie wir damit umgehen können. Wir haben das Kreuz, wir haben die Vergebung, wir kennen den Weg. Lasst uns im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Das ist unser Job. Und dazu möge Gott uns Gnade schenken, dass uns das auch in der nächsten Zeit begleitet. Amen.